Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute Mittwoch, den 26. Juni 2024. Mein Name ist Lothar Albert und mit mir ist Orkan Kuyas. Doch bevor wir dazu kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Lang & Schwarz Trade Center feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Und wie es so ist mit Jubiläen, man lädt dazu seine Freunde ein und so auch hier. Bitte geht auf unseren Instagram-Channel, dort findet ihr ein Gewinnspiel und könnt allerlei Kleidungsstücke aus der LS-Collection gewinnen. Doch bevor wir jetzt nach Düsseldorf zum Orkan schalten, noch ein kurzer Blick auf den Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist ausschließlich unsere Meinung und keineswegs als Kaufempfehlung gedacht. Und denkt bitte daran, alles, was ihr an der Börse macht, geschieht auf euer eigenes Risiko. Also immer schön aufpassen. Und damit nach Düsseldorf zu Orkan Kuyas, Senior Portfolio Manager bei der PP Asset Management. Hallo Orkan.
Hallo, grüß dich Lothar.
Wie geht es dir?
Ja, soweit ganz gut. Endlich haben wir jetzt natürlich wieder ein bisschen Sommerwetter, mal wieder warme Temperaturen. Es regnet mal ein paar Tage nicht. Von daher, doch, geht es soweit ganz gut.
Genau. Damit legen wir los. Wir wollen heute einen kleinen Überblick geben, einerseits über ja, den heimischen Markt und in die USA blicken, dort nicht nur auf die Indizes, sondern auch auf die sogenannten Magnificent Seven, die doch im letzten halben Jahr oder auch schon ein bisschen länger für wirkliche Furore an den Märkten gesorgt haben. Aber lass uns beginnen mit dem DAX, den wir hier auch einblenden. Wie hast du das erste Halbjahr im DAX erlebt und wie ist dein Ausblick aufs zweite Halbjahr?
Das erste Jahr, also ganz ehrlich, nach dem starken Anstieg November, Dezember habe ich für Januar mehr als erwartet, als nur von 17.000 auf 16.450 zu gehen. Das war okay von der Korrektur her vielleicht, aber ich wollte ihn eigentlich nochmal unter 16 haben. Und wir sind dann schnurstracks von der 16.450 weiter hochgelaufen bis Ende März, Anfang April. Ich glaube, das Hoch war bei 18.300, ich weiß gar nicht mehr, 18.2, 18.3, irgendwie war das Hoch da oben gewesen, haben dann korrigiert, ja, und so Stückchen für Stückchen bis zum 19. April. Und warum natürlich überhaupt wir ab Februar, März wieder gestiegen sind, waren natürlich die fundamentalen, die Megazahlen von Nvidia. Die haben natürlich da die Korrektur gerettet und sind aber dann, wie gesagt, am 19. bis zum 19. April, dann ab Anfang April auch korrigiert. Mein Ziel war ja in Kassa die 17,4. Wir haben die in der Nacht erreicht. Da war nochmal ein kleiner Angriff gewesen von dieser Drohnenangriff von Israel dann gegen den Iran, wo die aber gesagt haben, hey, wir sind jetzt damit auch Ende. Plus, da kam noch in der Nacht eine Fed-Meldung, ja, warum der Markt erstmal runterging. Und dementsprechend haben alle gesagt, ey, da ist jetzt wieder Ruhe im Nahen Osten, wir können jetzt wieder kaufen. Und von da an ist der Markt direkt, also wie gesagt, Nachttaxe war 17,4, da sind wir bis 18, bis fast 19.000 Future auch gestiegen. Also relativ stark im DAX und stehen jetzt natürlich an so einer Entscheidung gerade bei 18.300. Wir sind nochmal bis 18.000 knapp korrigiert, knapp drunter jetzt. Und solange der Bereich um die 18.3, 18.4 hält, könnte es natürlich dann noch weiter runtergehen. Aber Rückblick aufs letzte halbe Jahr, für mich als Trader, als Händler, was soll ich sagen, getrieben von nur ein paar Aktien, das Ganze und von Auslandskäufen, kann ich nur sagen, ich war nicht so begeistert. Weil die Wohler hat einfach gefehlt. Wir hatten mal vielleicht ein paar Tage Wohler, dann wieder lange nicht, dann wieder Wohler, dann lange, lange wieder nicht. Also uns oder mir fehlt definitiv Wohler an dem Markt das letzte halbe Jahr.
Okay. Und wie schaut dein Ausblick aufs zweite halbe Jahr aus für den deutschen Markt?
Ja, da ist natürlich entscheidend, was passiert jetzt bezüglich China, was sagt jetzt China bezüglich der Sache mit den Strafzöllen der EU? Die haben wir bereits angekündigt, das finden wir nicht in Ordnung. Mal gucken, womit kommen wir zurück. Das ist so eins der Aspekte, die den Markt bewegen könnten, natürlich auch was Zinsentscheidungen betrifft. Aber aktientechnisch muss ich sagen, sind einige Aktien schon relativ hoch bewertet im deutschen Sektor. Es gibt zwar noch ein paar, wo man sagt, die sind relativ gut, aber ich denke eher, dass wir in der zweiten Hälfte erstmal was korrigieren im deutschen Aktienindex.
Ja, ich denke, das Zinsthema war auch eins der Themen, was tatsächlich im halben Jahr ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die Märkte steigen, denn die Zinsfantasie, also die Aussicht auf fallende Zinsen, war doch zu Beginn des Jahres deutlich positiver, als das jetzt noch ist, vor allem in den USA. Und da kommen wir jetzt auch hin und werfen als erstes einen Blick auf den Nasdaq-Index. Wie an der Schnur gezogen, nach oben getrieben von wenigen Werten, Orkan. Auch hier die Frage, wie hast du das erste Halbjahr erlebt und wie ist dein Ausblick auf die zweite Jahreshälfte?
Also da muss ich ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass ich viele Tech-Werte Anfang des Jahres teilweise long hatte, war es natürlich positiv. Ja, wie an der Schnur gezogen, du sagst es schon richtig, da ging es einfach nur nach oben. Also du konntest quasi blind long reingehen, brauchtest keinen Stopp machen, kannst dich hinlegen und gehst nach ein paar Tagen im Plus raus. Exorbitanter Anstieg, hat ja mittlerweile auch die 20.000 angekratzt. Im Future waren wir sogar weitaus drüber. Ist für mich so ein, wenn ich überlege, dass wir vor kurzem, das heißt vor kurzem, aber noch bei knapp 10.000 gestanden haben. Ja, oder wir haben ja, ich weiß nicht, 2022 korrigiert bis 10.5 oder irgendwie da, den Bereich 10.5, 11, dass wir seitdem uns schon wieder verdoppelt haben, zeigt mir einfach, dass natürlich die Technologie und die Technologiewerte auch für die Zukunft, auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre natürlich die Player am Markt sein werden. Und wer interessiert sich schon für, ich sag mal, als Beispiel, zum Beispiel Boeing oder Ford oder nehmen wir mal einfach mal zum Beispiel Procter & Gamble. Ja, die Werte steigen solide, also Procter & Gamble zum Beispiel, aber die Musik ist in den Tech-Werten drin. Ne? Ja, auch da hatten wir natürlich ein bisschen mehr Wohler gehabt im Nasdaq, haben auch dementsprechend die Korrekturen etwas größer gehabt, aber mit Hinblick auf die zweite Jahreshälfte, was natürlich da den Markt ein wenig bestimmen wird, das ist halt die US-Wahl. Ja, jetzt kommt ja die Wahl. Wird der Trump überhaupt antreten können? Er ist ja verknackt worden, sage ich mal, so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt. Wird er die Wahl noch antreten? Kommt da noch jemand? Wie sieht es mit Biden jetzt aus? Also mit Biden und Biden natürlich. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, was ist mit den Zinsen? Und das kann den Markt natürlich dieses Jahr auch noch bewegen. Also ich denke, die zweite Jahreshälfte wird was volatiler als das erste halbe Jahr bezüglich der US-Wahl und anstehender Zinswenden und anderen Sachen.
Du hattest im Vorgespräch ein interessantes Detail erwähnt, und zwar blenden wir hierfür den S&P 500 einmal ein.
Genau.
Und da war dir etwas aufgefallen in Bezug auf die letzten 300 Handelstage. Vielleicht magst du dazu ausführen, bitte.
Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt noch hinauskommen. Dadurch, dass wir natürlich jetzt, warum ich sage, ich bin kein Crash-Prophet und sage nicht, die Märkte gehen runter und hier ist das Top auf Langfristigkeit oder sowas. Das kann ich gerne jedes Jahr sagen. Irgendwann habe ich dann recht, darum geht es gar nicht. Aber der S&P 500, wir sind in den letzten 300 Handelstagen nie mehr als 2% haben wir nicht korrigiert. Also, ja, die Korrektur war nie größer als 2% in den letzten 300 Handelstagen. Und da müsste man schon so ein bisschen mal ein Augenmerk drauf halten, dass da könnte der Schuss mal nach hinten losgehen. Das heißt natürlich, wenn demnächst mal eine stärkere Korrektur kommt, die wird nicht normal ausfallen, die wird stark ausfallen. Ich erinnere daran an August 2015. Schaut euch dazu nochmal den Markt an. Deswegen ist das schon eine Auffälligkeit. Das heißt, der Markt braucht das mal ein wenig. Und deswegen würde ich sagen, schaut bitte ein bisschen vorsichtiger in den nächsten Monaten auf den Aktienindex. Wie gesagt, da ist jederzeit jetzt eine Korrektur möglich.
Ja, wir hatten uns ja auch gestern im Vorgespräch zusammen die Advanced Decline Linie angeschaut, also die Anzahl der steigenden Aktien und die Anzahl der fallenden Aktien. Und hier ist eben sehr, sehr auffällig, dass man seit Monaten eine extrem starke Divergenz hat, also einen fallenden Indikator und einen steigenden Index. Das ist auf jeden Fall auch, ja, denke ich mal, ein ganz deutliches Warnsignal, was einen zumindest dazu verleiten sollte, vorsichtig zu agieren. Ja, damit schauen wir jetzt tatsächlich auf die sogenannten Magnificent Seven. Wir gehen alle durch in alphabetischer Reihenfolge und beginnen mit Alphabet. Also eigentlich Google. Ja, die Aktie, jeder wünscht sich, er hätte vor 20 Jahren da rein investiert. Da hätte man heute wahrscheinlich wenige Sorgen, aber wie ist der aktuelle Ausblick, Orkan?
Ja, auch bei der Alphabet, also Google, haben wir natürlich wieder neue Hochs markiert. Da bleibt der Ausblick zwar langfristig positiv, aber kurzfristig kommen schon da, wie bei den meisten anderen Magnificent Seven, schon mittlerweile ein leichtes Warnsignal. Und ich finde mittlerweile so ein bisschen auch von der Bewertung her. Aber nach der Bewertung darf man als Händler nicht gehen, du darfst keine Meinung haben. Ja? Und das Momentum zeigt klar nach oben. Ja? Und da, wie gesagt, langfristig gut, aber kurzfristig wäre ich da ein bisschen vorsichtig wegen der anstehenden Korrektur.
Alright. Dann zum zweiten Wert, das ist Amazon. Amazon ist im Moment ein bisschen in den Schlagzeilen, weil, und das ist positiv, nochmals 10 Milliarden in Deutschland investiert werden. Im Zuge dessen habe ich gelesen, dass beispielsweise auch in Spanien 17 Milliarden investiert werden. Das deutet ja darauf hin, dass Amazon sein Geschäft deutlich ausbaut, deutlich investiert, wahrscheinlich in der Hauptsache in das Cloud-Geschäft, nehme ich mal an. Also auch ein toller Wert. Wie ist hier dein Ausblick?
Genau, das ist nämlich das, was viele gar nicht wissen. Das hast du richtig angesprochen. Alle denken die ganze Zeit, Amazon ist ein also Online-Versandhandel. Oder ich kenne das als Prime Video. Aber das meiste Geld macht es ja mit der Cloud. Also viel Geld mit der Cloud. Und das wissen viele gar nicht. Langfristig, also für mich muss ich eins sagen, ich meine, die haben sogar MGM aufgekauft. Also die haben sich echt breit aufgestellt, ne? Cloud, Versandhandel, die produzieren eigene Filme, haben ihren Kanal. Also das ist schon mittlerweile nicht nur ein Buchversand, sondern es ist ein Riesenunternehmen. Und auch da, wie gesagt, langfristig sehe ich auch die Aktie weiterhin noch positiv. Die hat sich gegen andere Mitbewerber gut abgesetzt teilweise. Aber wie gesagt, auch da momentan ein wenig abwarten, also auch keine Kaufzonen.
Okay. Also jetzt als nächstes kommen wir zu einem ja tatsächlichen Börsenstar, viele Jahre der Liebling der Anleger Apple. Apple hat sich, ja, muss man sagen, dieses Jahr deutlich schwerer getan als die anderen Aktien aus dem Tech-Sektor, über die wir jetzt sprechen. Und haben es eigentlich erst kürzlich geschafft, ich glaube, zusammen mit der Nachricht, dass Apple das erste Unternehmen ist, was einen Markenwert, also keine Marktbewertung, sondern einen Markenwert von über einer Billion Dollar hat, die alten Hochs rauszunehmen, ist dann tatsächlich auch über $200 gestiegen.
Genau, und da kommen wir nämlich zu dem Thema, die 200, die magische 200. Das heißt, Marken von 10 zu $20, 20 zu $30, die sind halt für den Händler interessant. Jetzt sind wir von 100, ab dann geht es natürlich mit der Null weiter, da ist es nicht 110, sondern 100, 200, 300, 400. Wir sind an die $200 gelaufen, sind drüber gelaufen und wieder seitwärts, ein bisschen was korrigiert. Es hat mir einfach das Momentum danach gefehlt, also dass wir dann einfach über den wieder weiter steigen. Und von daher auch Topwert. Wenn es da mal rüttelt, natürlich kann man sowas für Käufe nutzen oder wenn wir mal tiefer fallen. Aber auch hier, wie gesagt, Ausblick weiterhin positiv, langfristig. Aber nochmal, wenn wir eine Korrektur sehen und der Nasdaq würde auf 10.000 nochmal fallen, als Beispiel oder auf 7.000, ich übertreibe jetzt volle Kanne, sind natürlich die letztgenannten Werte alles Käufe.
Ja, okay. Dann zum nächsten Wert. Wir hatten ja vorhin gesagt, der Nasdaq hat sich jetzt in kurzer Zeit mehr oder weniger verdoppelt. Und wenn man sagt, hier die anderen Aktien sind wie an der Schnur gezogen nach oben gegangen, dann muss man hier sagen, da war eine Rakete am Werk. Wir reden über Meta-Plattforms, die standen Ende 22 noch bei 100 oder kurz darunter und jetzt im Hoch fast bei 500. Also eine Verfünffachung in mehr oder weniger anderthalb Jahren.
Das habe ich bei Meta nicht erwartet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Also als wir 22.3 verstanden, klar, das ganze Thema mit dieser ganzen virtuellen Geschichte und so, das ist ja alles toll, ne? Es geht aber darum, dass einfach für mich da nicht viel Musik drin war und ich eher gesagt habe, gut, die wird vielleicht jetzt nochmal auf 200 gehen, ja, aber dann, und dass wir da bei 500 stehen, das habe ich so nicht gesehen. Aber dann, wie gesagt, die haben, der Zuckerberg hat ja Meldung gegeben, was die noch alles anstreben, was die alles machen. Und natürlich heizt auch das ganze KI-Thema. Weil was wir hatten in den letzten 6 Monaten, ist eine reine KI-Rallye und nichts anderes. Aber dazu komme ich gleich nochmal, wenn wir die Werte durchhaben.
Okay. Stichwort KI. Wir kommen zu der Aktie, die eigentlich wie keine andere oder wie noch eine andere für KI steht, nämlich Microsoft. Microsoft hat, ich meine, es war im Februar 23 bekannt gegeben, beziehungsweise OpenAI als Beteiligung von Microsoft hat bekannt gegeben, dass das Thema jetzt eben öffentlich zugänglich gemacht wird. Seitdem hat sich die Welt und seitdem haben sich auch die Aktienkurse bei allen Aktien, die in dieses Thema involviert sind, deutlich verändert. Microsoft, glaube, ist mittlerweile das größte Unternehmen der Welt, steht auch auf All-Time-High bei weit über $400. Ein ja, deutlicher Aufwärtstrend. Orkan hat sich auch verdoppelt, verdreifacht in den letzten Jahren. Fantasie weiterhin vorhanden?
Es ist schon viel eingepreist, Lothar. Also mittlerweile in den Aktien ist schon vieles im Preis mit drin. Was wir aktuell ein bisschen erleben, ist Fear of Missing Out, also FOMO-Syndrom, ja, dass jetzt einige noch aufspringen und die Aktien kaufen möchten. Also es ist schon Ich sag mal so, der Trend ist klar, aber wir steigen seit November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni wegen dem Taper nach oben. Und das kann auch zwar auch so weitergehen, da erinnere ich aber gerne mal an 99 zurück, was dann 2000 war. Das ist alles schön und gut, schon krass, was KI natürlich alles kann, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt. Aber auch hier, wie gesagt, klar können wir auf die 1000 gehen, aber ich denke nicht ohne Rücksatz. Also momentan sind mir die ganzen Tech-Werte momentan zu heiß gelaufen. Aber wie
Okay.
gesagt, Microsoft, im Hintergrund läuft Windows. Also wir werden nie von diesem Unternehmen weg sein können. Man hat eine gewisse Abhängigkeit. Menschen sind abhängig von, ja, vielleicht von Apple jetzt nicht, aber zum Beispiel Google braucht jeder Mensch, ja, weil man mal sucht. Microsoft, wie viele Unternehmen bitte haben Windows? Da könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren.
Du hast es gesagt, Microsoft kann auf 1000 gehen. Eine Aktie, die bereits über 1000 war, ist Nvidia, der Liebling der Anleger, im Moment groß, groß in allen Foren, weil die fallen tatsächlich mal ein bisschen. Das hat bis vor kurzem, glaube ich, keiner angenommen, dass diese Aktie überhaupt die Richtung nach unten kennt. Das heißt, wir korrigieren hier ein bisschen, aber wenn man sich so ein bisschen in den Communities umhört, ist das eigentlich schon wieder eine Kaufgelegenheit.
Das sehe ich ganz anders. Ich habe vor ein paar Tagen, ich müsste noch mal gucken, welcher Tag das war. Genau an dem Tag, wo Nvidia jetzt ihr letztes Hoch hatte, hatte ich einen Podcast. Also man kann einfach demnächst nach meinem Podcast suchen. Das ist nicht meiner, sondern ich habe das also für jemanden gemacht. Also da war ein Interview mit mir. Und da habe ich an dem Tag gesagt, ich sehe hier das Hoch in Nvidia. Und dann sagen natürlich Leute, der spinnt vielleicht. Aber seht, ich wünschte, ich hätte es irgendwo breit getreten, noch gepostet. Seit dem Tag an hat Nvidia korrigiert. Ich persönlich sehe Nvidia jetzt eher wieder ein bisschen steigen. Das heißt, die ersten Interessenten und die Käufe kommen. Aber ich denke auch demnächst, wenn da nichts nachkommt, werden die ersten kalte Füße kriegen und anfangen, ihre Gewinne mitzunehmen. Und was passiert, wenn auf einmal viele Leute gleichzeitig aus dem Raum möchten? Die Aktie würde fallen. Also man muss jetzt vorsichtig sein. Durch den Reverse Split stehen wir jetzt vielleicht wieder unter 1000, also bei 120 Dollar als Beispiel, was 1200 Dollar sind. Mittlerweile ist ja auch Nvidia die Nummer eins von allen Unternehmen, also das größtbewertete in den USA und ich glaube weltweit sogar das größte Unternehmen. Von daher, heißt super, ich freue mich für alle Aktionäre. Habt ihr Nvidia selber, darum geht es nicht, aber ich habe da mittlerweile vieles aufgelöst und warte eher auf einen Rücksetzer. Was sind denn Käufe bei Nvidia? Also ich meine, jetzt keinen Schock bekommen. Klar, wenn ich ein Kursziel oder einen Kurs sehen würde von 40, 50 Dollar, da greife ich natürlich zu, also ehemals 400, 500. Kann auch auf 30 Dollar gehen, aber so weit will ich gar nicht rechnen. Aber jetzt schon wieder zu kaufen, finde ich zu früh. Wer weiß, was man da noch mitnimmt. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger im Moment, ein bisschen.
Okay, damit kommen wir zum letzten Wert der sogenannten Magnificent Seven. Das ist Tesla. Tesla steigt oder ja, ist etwas außer der Reihe, denn wenn man hier eine Linie anlegen möchte, dann ergibt sich hier tatsächlich ein Abwärtstrend seit 21. Ja, Tesla enttäuscht die Anleger, aber hier haben wir jetzt den Rücksetzer, über den wir oder auf den wir bei den anderen Aktien jetzt eigentlich umsonst gewartet haben. Ist das jetzt der Rücksetzer, wo man schon wieder einsteigen kann?
Also ich sag mal, jetzt haben wir wirklich einiges an Prozent vom Top verloren. Man darf aber auch hier den Split nicht vergessen, wo wir eigentlich am alten Preis stehen. Ne? Tesla hat einfach viele Probleme. Momentan schwingt ja alles hier um bezüglich der E-Autos. Volkswagen sagt, nö, wir machen wieder mehr Verbrenner. Mercedes gibt auch seine Batterieplattform auf und sagt, na, wir machen konzentrieren wir mehr auf Verbrenner, weil die merken, die Autos stehen rum, die kriegst du nicht verkauft. Was natürlich Tesla intelligent macht, ist einmal im Quartal, das ist nun mal alle 3 Monate Ende des Monats nochmal so ein mega Hau raus Angebot bei ihren Autos, damit die nochmal gute Zahlen liefern können. Und ich kann nur eins sagen, also die Leute sind, also es gab halt Probleme mit dem Cybertruck, es gab hier Probleme, da Probleme, da tun sich hier und da neue Sachen auf. Natürlich haben die Aktionäre jetzt auch zugestimmt fürs Aktienpaket von Elon Musk und sowas. Ich meine, er ist ein Visionär. Ich meine, er ist ja nicht nur Tesla, er war ja früher schon PayPal und so, damit fing es ja schon früher an und andere Sachen. Man könnte, wenn man unbedingt investiert, also ich kaufe mir langfristig keine Tesla, definitiv not. Trade tue ich sie. Wenn man Tesla haben möchte, kann man jetzt schon mal so einen leichten Fuß reinsetzen, aber mittelfristig erwarte ich die auch noch was tiefer.
Ja, vielleicht ist auch der
Weil
Hype
die ist ja
einfach.
gar nicht gestiegen, die ganzen letzten zig Prozent Lothar Markt. Ist die Tesla nicht mehr da oben gegangen? Das heißt, sie hat seit über 2 Jahren und länger den Drive verloren. Das heißt, die Aktie will eigentlich gar keinen im Moment. Deswegen kann man zwar ein bisschen was kaufen, aber die könnte auch wieder, die ist schwach. Das heißt, die könnte in der Folge einer Korrektur, die wir vielleicht haben oder jetzt haben sollten demnächst, auch dementsprechend stärker korrigieren.
Ja, aber vielleicht ist auch einfach der Hype ein bisschen vorbei. Tesla
Sowieso.
hatte ja
Das wird
lange
bei Ihnen wieder
Zeit.
genauso sein, Lothar. Das wird bei allen Aktien sein, dass der Hype mal ein bisschen abflacht
Ja,
und
aber
man auf
Tesla
andere
hatte
Themen
eben
spricht.
dieses Alleinstellungsmerkmal. Und wenn man jetzt guckt, es gibt diese Diskussion um die Zölle in China. Und das zeigt ja eigentlich ganz deutlich, dass hier eine Konkurrenz erwächst, wo die Etablierten in USA und Deutschland oder Europa sicherlich Angst haben und deswegen auch die Diskussion um die Zölle oder mit auch die Diskussion um die Zölle. Aber gut, damit haben wir die sogenannten Magnificent Seven durch. Wir wollen jetzt nochmal auf Gold und Öl schauen. Gold hat es jetzt geschafft, nach vielen Jahren der Seitwärtsbewegung die 2000-Euro-Marke oder 2000-Dollar-Marke zu überspringen. Was bedeutet das denn?
Also erstens Inflation, zweitens Kaufsignal, drittens, wenn man echt überlegt, wann wir mal bei 1800 Dollar waren, was wir dann für eine Odyssee hatten in Gold, ja, also wirklich dann sehr lange gefallen sind in Gold die ganze Zeit und wieder langsam gestiegen sind, allein schon, wo wir bei Covid waren an dem Tag, also im März 2020, wo Gold so tief stand, ich glaube 1600, ich habe den Preis jetzt nicht mehr im Kopf oder niedriger. Du konntest ja gar nicht kaufen, ja. Es gab ja momentan nichts in dem Moment und das waren halt Top-Preise nochmal, sind lange, lange an der 2000 immer wieder gescheitert, haben immer wieder 15% und mehr korrigiert und jetzt der Sprung drüber. Klar, Inflation, Hyperinflation in meinen Augen so ein bisschen sehr stark auf einmal, der Zinsanstieg, das macht natürlich Gold bullish, aber ein bisschen vorsichtig, wenn demnächst mal doch mal ein bisschen diese Zinsen gesenkt werden, können es auch hier wieder mal korrigieren, aber ich sehe hier langfristig nie wieder Kurse unter 1000 oder 1200. Aber wie gesagt, wer Gold hat, halten, wer Gold möchte, warten.
Okay. Ja, damit zu unserem letzten Wert, den wir im Chart zeigen wollen. Das ist das Öl. Das Öl ist ja in gewisser Weise auch ein Konjunkturparameter, ist aber auch sehr stark beeinflusst eben von Fördermengen und so weiter. Saudi-Arabien spielt da eine große Rolle, die OPEC spielt eine große Rolle, die USA machen sich mit ihrem Fracking-Programm etwas unabhängiger von dieser ganzen Geschichte. Sag uns, wie siehst du Öl in nächster Zeit?
Hättest du mir die Frage mal 2022 gestellt, zur gleichen Zeit hätte ich dir genau das Gleiche gesagt, was ich dir heute sage. Da haben mich einige verrückt erklärt, als wir da bei über 100, weitaus über 100 standen oben, habe ich gesagt, so mitten wegen der ganzen Sache mit der Ukraine, Kursziel 50. Da haben wir gesagt, du hast ja alles, geht auf 200, 300. Und wenn ich so ein Gerede höre, no way. Ja, was viele nicht mitkalkuliert haben, ist natürlich, wir sind in einer Krise im Moment, eine Wirtschaftskrise. Das sehen viele Leute nicht. Die Medien berichten noch nicht so stark darüber. Das wird eher alles im Nachhinein kommen. Ich sehe es daran, wie viele Firmen momentan Insolvenz anmelden, was momentan draußen los ist, dass Firmen von anderen geschluckt werden, dass sich global einiges gerade umstellt. Wir stehen im Bereich der 80 Dollar, 80 Euro, glaube ich, ungefähr. Ich sag mal, also für mich mittelfristig, seitwärts, langfristig gehen wir in Richtung 60, 50 Dollar runter. In den Zuge der Krise, die auf uns zurollt ein bisschen. Das sehen nämlich viele noch nicht. Und wenn Krisen herrschen, ist draußen Brände sind, die werden nicht mit Öl gelöscht. Im Gegenteil, dann möchte auch keiner Öl haben.
Okay, dann sind wir mit unseren Charts durch. Wir hatten aber gestern im Vorgespräch noch ein Thema. Ja, mancher hat es schon auf dem Radar, mancher hat vielleicht nicht so deutlich. Das ist die Situation an den Immobilienmärkten. Wir sind ja jetzt in der Situation beispielsweise, und da gibt es verschiedenste Aspekte, dass die Zinsen gestiegen sind. Das bedeutet einiges, nicht nur für Häuslebauer oder für Leute, die neu in das Geschäft einsteigen. Das bedeutet auch beispielsweise für diejenigen, die vor 10 Jahren so ja fast nichts finanziert haben, jetzt einen Schock, weil plötzlich ist die Situation eben völlig anders, muss völlig neu überdacht werden. Und diese ganze Situation hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtsituation, auf den Markt, natürlich auch auf die Bevölkerung. Und das Thema hätten wir doch auch gerne ein bisschen beleuchtet, Orkan.
Ja, das ist so. Am besten fange ich so an. Fahr mal zum Notar Oder ruf mal wegen dem Termin an, du kriegst sofort einen. Die haben nichts mehr zu tun. Also die Notare drehen gerade ihre Finger, also ne, langweilen sich die ganze Zeit. Die Megazeit ist vorbei mit der Zinsanhebung. Fing's langsam an jetzt mittlerweile. Du siehst einfach, das Netz ist voll mit Immobilien und du siehst die nach zig Wochen aus. Der Preis ist sehr attraktiv immer noch. Und da ist momentan wenig zu tun. Das sind Indiz dafür natürlich, dass momentan Leute wenig kaufen. A, wegen den hohen Zinsen. Aber was auf uns zurollt, sind halt die Anschlussfinanzierungen, die bald anstehen. Also die Leute, die 2014 gekauft haben und nach 10 Jahren ihre Anschlussfinanzierung haben, können sie die überhaupt bezahlen bei diesem Zinssatz? Ja, weil wir da weitaus niedriger standen. Dann sind jetzt viele Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei geworden. Das heißt, viele sagen, hey, die sind in 10 Jahren so super gestiegen. Also wenn ich überlege, 2014 bis heute, Lothar, was für eine Rendite man machen konnte mit Immobilien und die fangen an, die abzustoßen, haben wir dann gleichzeitig einen Überhang an Immobilien. Das heißt, die Leute, die verkaufen müssen, weil sie die Anschlussfinanzierung nicht bezahlen können, plus natürlich der Überhang von den Leuten, die jetzt ihre Rendite der Immobilien mitnehmen möchten, würde was erzeugen? Eine, ja, leichte Immobilienkrise, die Preise würden fallen, die Banken haben Probleme mit den weiteren Finanzierungen und sowas. Bewertungen müssen neu gemacht werden. Also da könnte auch noch mal von dieser Ecke, wie wir das 2008 hatten, immobilientechnisch einiges auf uns zukommen.
Und siehst du das Problem nur hier bei uns oder ist das auch in
Global.
den anderen Volkswirtschaften zu sehen?
Global. Also hier Österreich, Schweiz, Amerika, also global natürlich, weil wenn ich von vielen gehört habe, ja, ich habe zu 100% finanziert, ja, haben viele gemacht. Ich finde es halt viel zu gefährlich. So, das ist ja wie überhebeln. Ich sag mal, wenn du 25% anzahlst, finde ich es okay. Ja, dann hast du einen kleineren Hebel, aber wenn du 100% finanzierst, einen hohen. Und wenn da jetzt die Zinsen auf die Anschlussfinanzierung drücken, wird das vielen, vielen wehtun. Ich denke, auch da werden wir noch mal ein paar fallende Preise haben. Erst im Sektor durch die Wirtschaftskrise, die auch ein bisschen zurollt, oder Rezession hier bezüglich der Immobilien aus dem Sektor. Mensch, Gewerbesektor, da werden wir definitiv erstmal was haben und der private Sektor genauso. Also da recht auch in der kommenden Immobilienkrise. Also so einiges kommt auf uns zu. Ich weiß, viele wollen das gar nicht hören und wahrhaben. Die wollen ständig nur steigende Kurse haben. Und deswegen sieht es danach aus, dass ich sag mal, wenn es nicht vielleicht dieses Jahr, also haltet mal 24, 25, 26 im Blick. Ich rede von dem Zeitraum der nächsten 24 Monate.
Ja, so viel von Bogdan Kujas, unserem Gast aus Düsseldorf, Senior Portfolio Manager bei der PP Asset Management. Vielen Dank, lieber Orkan.
Gerne.
Und nochmals der Hinweis, alles, was wir hier gesagt haben, ist natürlich nicht als Kaufempfehlung zu verstehen, sondern lediglich als Meinung. Damit bedanke ich mich ganz herzlich, weise nochmal auf unsere anderen Social Media Kanäle hin. Und freue mich auf das nächste Mal.